Hallo, mein Name ist Lars Konarek und ich bin Überlebenstrainer. Ich vermittle wichtige Fähigkeiten, mit denen du in der Natur überleben kannst, wie das Finden von essbaren Pflanzen, das Navigieren mit Hilfe der Sterne oder das Entfachen eines Feuers ohne künstliche Hilfsmittel. Für euch nehme ich alle 14 Tage spektakuläre Szenen aus bekannten Filmen und Serien unter die Lupe, in denen Survival Skills gezeigt werden. Ich analysiere, ob diese realistisch sind oder doch eher in die Mythenwelt des TV gehören. Zudem gebe ich zum Gezeigten meine subjektive Einschätzung als Profi ab. Wenn euch das Thema Survival interessiert, mehr zu meinen Trainings und mir findet ihr auf www.larskonarek.de. Hallo und herzlich willkommen bei Survival Check. Es war die letzten Tage zum Glück mal endlich bitter kalt draußen, so wie es sich für einen Dezember gehört. Und wer von euch privat oder beruflich im Freien verbringen durfte, dem ist das sicherlich nicht entgangen. Wenn man nicht entsprechend warm angezogen war, hat man sofort die unbarmherzige Kälte gespürt. Hier bei mir sind die Temperaturen nachts zeitweise auf bis minus 12 Grad gefallen, was einen Teil des Schwarzwalds in eine idyllische Eiskulisse verwandelt hat. In dem Film, den ich heute bespreche, ist die winterliche Kulisse zwar auch traumhaft fürs Auge, jedoch weniger zum Überleben, denn es ist die schneebedeckte Hölle Alaskas, in der die Geschichte spielt. Diesmal ist der Film The Grey unter Wölfen im Fadenkreuz von Survival Check. The Grey ist ein Abenteuer mit Liam Neeson, der 2012 in die deutschen Kinos kam. Der Film ist besonders, da er das emotional aufgeladene Verhältnis Mensch-Wolf thematisiert. Wölfe bedrohen das Leben der Schauspieler im Film. Ich gehe aber nicht näher auf den Wolf ein, obwohl ich hierzu auch eine Meinung habe, die ich aber gerne für mich behalten werde. Deshalb solltet ihr euch nicht wundern, dass ich die Wölfe und alle Handlungen in Bezug darauf im Film überwiegend ignorieren werde. Zur Story. John Otway ist nach dem Tod seiner Frau zutiefst enttäuscht. Er schützt als Jäger die Mitarbeiter einer Erdölraffinerie in Alaska vor wilden Tieren. Als er mit anderen Arbeitern zurück in die Heimat in den verdienten Urlaub reist, stürzt das Flugzeug in schwerem Schneetreiben über dem winterlichen Polarkreis in der Wildnis ab. Dabei überleben nur wenige der Insassen. Für sie beginnt ein harter Kampf. Sie sind Hunger, eisiger Kälte und vor allem einem ständig angreifenden Wolfsrudel ausgesetzt. Otway übernimmt aufgrund seiner Erfahrung die Führungsrolle und versucht, mit allen Überlebenden den Süden zu erreichen. In der letzten Podcast-Folge, in der ich den Film Zwischen zwei Leben analysiert habe, bin ich bereits näher auf die Wahrscheinlichkeit von Flugzeugabstürzen eingegangen. Daher widme ich mich für euch anderen spannenden Aspekten, die in dem Streifen gezeigt werden. Was ich noch erwähnen möchte zu den Überlebenschancen bei einem Flugzeugabsturz mit einer Passagiermaschine. Nach einer Analyse des Time Magazine sind die Sitzreihen im hinteren Flugzeugbereich sicherer, während die beliebtesten Plätze die höchste Mortalitätsrate aufweisen. Ich habe euch dazu einen interessanten Link in den Shownotes hinterlegt. Zurück zum Film. Der Survival-Part beginnt mit folgender Szene. Das Flugzeug stürzt ab und Otway kommt im Schnee wieder zu Bewusstsein. Man hört den eisigen Wind pfeifen und anhand des gezeigten Szenarios versteht man schnell, dass sich die Temperaturen dort mit Sicherheit unter der minus 20 Grad Celsius Marke bewegen dürften. Das Gesicht des Jägers ist rot gefärbt von der Kälte, was schon mal hervorragend dargestellt, genauer gesagt geschminkt ist. Man sollte wissen, dass tatsächlich bei realen Erfrierungen die Haut erst blass wird, sich danach rot-blau verfärbt. Mit Erfrierungen ist nicht zu spaßen. Hier kann man Körperteile verlieren. Was vielleicht etwas amüsant in der Formulierung klingt, ist aber lebensgefährlich, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Erfrierungen sind in den meisten Fällen die Folge einer Unterkühlung und müssen, wann immer möglich, vermieden werden. Ist das Kind erst in den Brunnen gefallen, wird es schwierig, aber nicht unmöglich, den Schaden zu begrenzen. Sobald Erfrierungen identifiziert werden können, muss man sofort handeln und erste Hilfe leisten, egal wo man sich befindet. Hier muss man sich gut auskennen, da man bei der Behandlung viel verkehrt machen kann. Schließlich können bei Erfrierungen Extremitäten absterben. Das heißt, man kann Zehen, Finger oder vielleicht sogar die ganze Hand oder seine Nase verlieren. Erste-Hilfe-Wissen dieser Art bekommt man natürlich nicht bei gewöhnlichen Erste-Hilfe-Kursen vermittelt. Hier stehen ganz andere Krankheits- und Verletzungsbilder im Fokus, was auch richtig ist, weil Herzinfarkte und Verletzungen im Alltag häufiger anzutreffen sind als Erfrierungen. Um an handfestes Wissen zur Behandlung von Erfrierungen zu gelangen, muss man Workshops fachkundiger Institutionen wie der Bergrettung oder in der Schweiz der Rega und so weiter absolvieren. Bei den Personen, die dort beschäftigt sind, handelt es sich um echte Profis, die mit solchen Sachen tagtäglich in der Praxis zu tun haben und manchmal sogar das Unmögliche schaffen, indem sie Menschen mit schlimmsten Kälteverletzungen retten, wo man andererorts vielleicht gar nicht in der Lage dazu wäre. Ich biete im Februar 2023 auch einen Workshop mit Übernachtung im Wald an, wo ich den Umgang mit Kälte, den Schutz vor Erfrierungen mit einfachen Tipps und Tricks, Behandeln von Unterkühlung und Erfrierung und so weiter und das Überleben im Winter thematisiere. Mehr Informationen dazu bekommt ihr auf meiner Webseite unter der Rubrik Winter Survival Training. Kommen wir zurück zur rot-blauen Gesichtsfarbe des Jägers Otway. Der Schauspieler ist der Szene entsprechend gut dargestellt. Ansätze von der Erfrierungshautfärbung kann der aufmerksame Zuschauer entdecken und daher schon mal ein Lob an den Regisseur für diese reale Umsetzung. Otway muss sich erst sammeln. Er klettert dann einen kleinen Hügel hinauf und sieht das ganze Ausmaß der Katastrophe. Das Flugzeugwrack und brennende Wrackteile sowie Gepäckstücke liegen hinter dem Hügel im Schnee verstreut herum. Das Szenario wirkt auf den Zuschauer wie ein Schlachtfeld. Chaos und Zerstörung pur. Er ist oben herum nur leicht bekleidet, so wie man eben in einem Flugzeug reist. Das ist natürlich nicht ausreichend. Sofort handelt er und macht instinktiv das Richtige. Er sucht in einem der herumliegenden Koffer nach zusätzlicher Bekleidung und findet dort eine Wollmütze. Diese würde natürlich in einem echten Szenario nicht ausreichen, aber immerhin schon mal gut, dass er sie überzieht, da über den Kopf viel Wärme verloren geht. Zudem darf man nicht vergessen, dass Mützen auch einen Teil der Ohren vor Erfrierungen schützen. In so einer Region, in der sich die Überlebenden im Film befinden, sind die Überlebenschancen denkbar schlecht. Eine weitläufige Schnee- und Eiswüste, ein paar Berge, sonst weit und breit nichts. Das ist die Landschaft, an der sich der Mensch zu dieser Jahreszeit durch die erbarmungslose Natur kämpfen muss. Doch das ist bei weitem nicht alles. Hierzu kommt der eisige Wind, der den Windchill-Faktor auslöst. Das ist in Verbindung mit der Kälte mitunter die größte Gefahr für einen Menschen. Wer noch nie vom Windchill-Faktor gehört hat, hierzu eine kleine Erklärung. Viele von euch haben es schon mal am eigenen Leib erfahren. Nach einer kurzen Pause beim Wandern fängt man oft mit dem Frösteln an, wenn der Wind bläst. Ist die Kleidung durchgeschwitzt, setzt das Frösteln noch schneller ein. Verantwortlich dafür ist der Windchill-Faktor, ein physikalischer Effekt, der durch den Wind entsteht. Der Windchill-Faktor bestimmt den Unterschied zwischen der tatsächlichen und der gefühlten Temperatur der Haut in der Kälte. Der Wind entzieht der Hautoberfläche die dort relativ warme Luft und sorgt für mehr Verdunstungskälte. Er bestimmt das Maß für den Wärmeverlust. Damit ihr die Tragweite des Windchill-Faktors besser greifen könnt, habe ich hier ein paar ausgewählte Beispiele dazu, wie extrem sich die Temperatur dabei verändert. Bei 5 Grad Celsius und einem Wind von 60 km/h fühlt die Haut bereits minus 1,8 8 Grad Celsius. Bei 0 Grad Celsius und einem Wind von 30 km/h fühlt die Haut minus 6,5 Grad Celsius. Bei 0 Grad und einem Wind von 60 km/h fühlt die Haut minus 8,8 Grad Celsius. Bei minus 5 Grad Celsius plus einem Wind von 60 km/h fühlt die Haut minus 15,7 Grad Celsius. Wer diese Beispiele verstanden hat, dem ist schnell klar, dass man bereits bei niederen einstelligen Plusgraden bei Wind mit entsprechender Stärke möglicherweise Erfrierungen bekommen könnte. Der beste Schutz vor Windchill ist, dass man sich dem Wind entzieht. Das kann schon das bloße Verlegen des Standorts sein, falls man im Wind steht. Wenn man sich insbesondere hinter einen Baum oder einen Fels stellt, in einen Graben legt oder ähnliches, hat man schon mal einen guten Schutz. Ein wichtiges Utensil, das man draußen immer bei sich haben sollte, ist eine Rettungsdecke. Diese kann auch zur effektiven Windabwehr verwendet werden. Aber auch die richtige Bekleidung spielt eine große Rolle zum Vermeiden des Windchill-Effekts. Windstopper oder Bekleidung mit einer Membran wie Gore-Tex und so weiter schützen den Träger hier sicher vor Auskühlung durch den Wind. Die Überlebenden im Film sind ja einem starken eisigen Wind permanent ausgesetzt, daher müssen auch sie schauen, mit ihren Mitteln den Einfluss des Windes so gering wie möglich zu halten. Otway begibt sich ins Wrack und findet dort Männer, die das Unglück überlebt haben. Er teilt den anderen Überlebenden mit, dass sie das Flugzeugwrack verlassen müssen, da er vermutet, dass sie an der Absturzstelle in dieser einsamen Eislandschaft nicht gefunden werden. Ihr wundert euch jetzt bestimmt darüber, wie er darauf kommt, aber diese Aussage ist gar nicht so unbegründet, da das in der Praxis durchaus passieren kann. Hierzu gibt es einige Beispiele aus der Vergangenheit, bei denen die Suche nach Menschen in der Wildnis nach einem kurzen Zeitfenster eingestellt wurde. Wenn ihr an einem unbekannten Ort in Norwegen in der Wildnis strandet, heißt das nicht, dass wochenlang Tag und Nacht eine Hundertschaft hochmotivierter Polizisten, Bergwacht, Feuerwehr, 20 Hubschrauber und das gesamte letzte Regiment der Heilsarmee nach euch sucht. Groß angelegte Suchaktionen sind teuer. Hierfür sind meistens keine Gelder, genauer gesagt ausreichend Ressourcen vorhanden, weswegen eine Suche natürlich im gewissen Rahmen wirtschaftlich orientiert verläuft, was man auch mehr oder weniger nachvollziehen kann. Natürlich dürfte man keine Kosten und Mühen für ein Menschenleben scheuen und solche kostspieligen und manpower-intensiven Rettungsaktionen wie im Jahr 2014 beim Riesending Höhlenunglück sollten selbstverständlich sein. Leider ist das aber eine Ausnahme gewesen. Mehr als 700 Menschen und Spezialisten aus ganz Europa halfen damals den schwer verletzten Forscher Johann Westhauser aus der Riesending-Schachthöhle zu bergen. Hier nenne ich mal einen ganz groben Wert für euch, dass ihr eure Überlebenschancen in der Wildnis etwas ausrechnen könnt. In der Regel wird nach Personen 2 bis 3 Tage gesucht, dann war es das. Die wenigsten Menschen auf diesem Planeten sind so wichtig, dass sie länger gesucht werden. Wir brauchen ein Feuer, um zu überleben, sagt Jäger Otway zu den anderen. Man sieht, wie er Jacken im Flugzeugwrack durchsucht und plötzlich ein Feuerzeug findet. Bedauerlicherweise kann man nicht erkennen, um welchen Typ Feuerzeug es sich in dem Film handelt, denn das wäre aus fachlicher Sicht durchaus interessant. Ein herkömmliches Einwegfeuerzeug mit Reibrad oder einem Taster mit Pierzuzündung würde bei diesen Temperaturen nicht nutzbar sein können, weil der Dampfdruck des Feuerzeuggasanteils Butan mit sinkender Temperatur zu stark abnimmt und deshalb nicht mehr genug Gas ausströmt. Daher kann der erzeugte Funke keine Flamme generieren. Es gibt spezielle Gasmischungen für Feuerzeuge aus Propan, Isobutan, die etwas tiefere Temperaturen besser vertragen. Alltagsfeuerzeuge funktionieren meistens ab einer Temperatur von 0 Grad nicht mehr. Es sei denn, man trägt sie nah am Körper oder hält sie längere Zeit in der Hand, bis sich das Gas wieder aufwärmt. Da Otway das Feuerzeug direkt aus einer im Wrack hängenden und kalten Jacke nimmt, es aber sofort entzünden kann, liegt die Vermutung nahe, dass er ein Benzinfeuerzeug nutzt. Bei einem Benzinfeuerzeug sähe das Ganze wieder komplett anders aus, da dieser Typ Feuerzeug auch bei extremen Minusgraden funktioniert. Benzin friert schließlich nicht ein, was für eine hohe Zuverlässigkeit spricht. Dennoch würde ich kein Benzinfeuerzeug mitführen, da bei den meisten Modellen das Benzin bereits nach wenigen Tagen aus dem Feuerzeug entweicht. Erst wenn man tiefer in die Tasche greift, erhält man brauchbare Ausführungen, die diesen Nachteil nicht haben. Ein Benzinfeuerzeug ist übrigens das wartungsärmere und zuverlässigere Feuerzeug im Vergleich zu allen anderen Feuerzeugtypen. Mit Hilfe des abgezapften Kerosins aus den Tragflächentanks des Flugzeugs entfachen die Männer ein Feuer, was selbstverständlich aus fachlicher Sicht wichtig und richtig ist. Ohne diese Wärmequelle würde sich die Überlebenszeit auf ein Minimum reduzieren. Jedoch gehen die Männer weiterhin klug vor. Sie haben für ihre Feuerstelle eine windabgewandte Stelle in dem nach einigen Seiten offenen Flugzeugwrack ausgesucht, was wegen des vorher erklärten Windchill-Faktors äußerst relevant für das Überleben ist. Um das Feuer herum sitzend verteilen die Männer untereinander kleine Fläschchen Whisky aus dem Getränkewagen der Flugbegleiterin. Alkohol ist aber gerade das, was in solch einer Situation auf gar keinen Fall getrunken werden sollte. Der Grund dafür ist, dass Alkohol die Gefäße weitet. Dadurch gelangt mehr Blut in die Haut und der Körper verliert nach außen schneller Wärme. Das beschleunigt das Fortsetzen einer Unterkühlung und die Lebensgefahr steigt. Eine komplett sinnfreie Handlung aus Survival-Sicht, für die es keinerlei Rechtfertigung gibt. Vielleicht kennt ihr aus früheren Filmen und Fotos den Bernhardinerhund mit dem Fässchen um den Hals. Um den Bernhardiner in der Schweiz ranken sich etliche Mythen. Dazu gehört auch das kleine Fass. Obwohl der Wahrheitsgehalt umstritten ist, erzählt man sich gerne, dass das Fässchen, das die Hunde am Lederriemen um den Hals tragen, der Rettung von Reisenden diene, die sich in Bergen verirren. Der Branntwein im Fässchen solle helfen, den Kreislauf wieder anzuregen. Aus medizinischer Sicht, was das Thema Unterkühlung betrifft, ist das natürlich grober Unfug, es sei denn, ihr möchtet euch betrinken und dem Schicksal freien Lauf lassen. Als Otway in der näheren Umgebung im Schein des Feuers eine Person liegen sieht, die sich bewegt, nähert er sich und muss mit Entsetzen feststellen, dass es sich um die Leiche einer Flugbegleiterin handelt, an der ein Wolf zerrt. Dieser greift Otway an, die anderen Männer schlagen ihn aber erfolgreich in die Flucht. Danach folgen erneut Angriffe durch Wölfe, wobei immer einer der Überlebenden mit dem Leben bezahlt. Otway macht den Überlebenden klar, dass sie sich wohl in dem Revier eines Wolfsrudels befinden, die Tiere deshalb besonders aggressiv gegenüber Eindringlingen werden und versuchen, sie zu töten. Deswegen sei es besonders wichtig, sich schnell auf den Weg zu machen, um das Revier der Wölfe zu verlassen. Die Männer beschließen, Richtung Süden loszuziehen. Zuvor hat Otway allen Toten die Brieftaschen abgenommen, in der Absicht, sie später deren Familien zukommen zu lassen. Sie kämpfen sich dabei in einer Reihe durch den hohen Schnee sowie zeitgleich durch den starken Wind, der eine Weitsicht aufgrund der vielen Schneeflocken und Verwirbelungen in der Luft nicht zulässt. Wie es so kommen muss, geht der letzte von ihnen verloren, weil der Abstand von ihm zu den anderen zu groß wird. Natürlich wird auch er von einem Wolf getötet. Zum Gang in der Reihe kann man erwähnen, hier wäre es aus survivaltechnischer Sicht besser gewesen, wenn sich die Männer mit einem Seil oder improvisiert mit aneinander geknoteter Bekleidung gegenseitig gesichert hätten. Somit wäre sichergestellt gewesen, dass keiner verloren geht. Und so etwas muss von einer Gruppe immer bei Sand- oder Schneestürmen, bei starkem Nebel und so weiter in der Wildnis durchgeführt werden, damit man sich nicht verliert. Die Männer werden bei einer Rast am Feuer erneut von einem Wolf angegriffen. Sie schaffen es diesmal aber, das Tier zu erlegen. Über dem Feuer bereiten sie den Wolf dann als Nahrung zu. Das ist mehr als richtig, denn keiner von ihnen weiß, wann er wieder etwas zum Essen in dieser lebensfeindlichen Natur findet. Es ist von großem Vorteil für die Männer, dass Otway ein Jäger ist. Er kennt sich aus im Schlachten und Zubereiten von wilden Tieren und die Kenntnis über das Schlachten ist etwas, was in unserer Gesellschaft leider größtenteils verloren gegangen ist, da wir unser Fleisch immer sauber abgepackt im Supermarkt erwerben können. Die wenigsten Menschen in unserem Land waren schon mal beim Schlachten eines Tieres dabei und könnten es aus Mangel an Wissen und fehlender Erfahrung auch nicht. Ein perverses System mit unendlichem Tierleid hat sich inzwischen etabliert, die Massentierhaltung mit all ihren Folgen. Müsste der Deutsche sein Fleisch selbst aus Schlachtung gewinnen, würde es diesen Wahnsinn in der jetzigen Form gar nicht geben, da jeder dann wieder etwas bewusster mit der Ressource Fleisch und vor allem mit den Tieren umgeht. Fleisch ist und muss etwas Besonderes sein und gehört meiner Meinung nach nicht jeden Tag auf den Teller. Die Fleischindustrie macht es uns aber einfach. Die optisch ansprechend verpackte Wurst kann man mit gutem Gewissen im Einzelhandel erstehen, obwohl das mit dem guten Gewissen ein Trugschluss ist. Die Tiere werden elendig gehalten, die Drecksarbeit wird nach der quälenden Massentierhaltung im Schlachthof gemacht von Akkordausbeinern und häufig von Menschen aus Osteuropa, die unter schlechten Arbeitsbedingungen ihren Job aushalten müssen. Und das unter Mindestlohnniveau. Das Resultat aus diesem pervertierten Auswuchs kann man dann im Discounter erwerben. 200 Gramm rosa Salami wie aus dem Bilderbuch für lediglich 99 Cent. Und wer das nicht versteht, dass so etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann, dem ist nicht mehr zu helfen. Der kluge Mensch konsumiert daher Fleisch und Wurst in Maßen und kauft im Idealfall auf einem Hof, einer nachhaltig arbeitenden Metzgerei oder direkt beim Jäger. Tönkies, Miesenhof und Peiker Bratfaxe haben hoffentlich eines Tages ausgedient. Kommen wir wieder zurück zum Film. Mittlerweile ist nur noch der Jäger Otway und zwei andere Männer übrig. Alle anderen sind auf dem beschwerlichen Weg entweder an ihren Verletzungen erlegen oder wurden von Wölfen getötet. Man sieht, wie die drei flussabwärts gehen, was grundsätzlich eine gute Entscheidung ist. An fast jedem Fluss der Welt findet man einmal menschliche Siedlungen, Dörfer oder Städte. Wann immer an einem Ort eine Stadt entstanden ist, man findet dort meistens auch einen Fluss, der durch sie fließt, da das Gewässer für das Leben damals wichtig war und mancherorts sogar in der Gegenwart noch ist. Der Fluss, an dem sie entlang schlendern, hat noch eine weitere Eigenschaft. Das Wasser ist nicht gefroren, nicht so wie der Rest um sie herum. Und das bedeutet, dass sie das Wasser direkt aus dem Fluss trinken können, um so ihren Flüssigkeitsbedarf zu stillen. Aufwendiger wäre das, wenn sie den Schnee schmelzen müssten, um daraus Wasser zu generieren. Daher gibt es hier aus meiner Sicht auch nichts Negatives anzumerken. Der dritte Überlebende gibt zu einem anderen Zeitpunkt auf. Er will nicht mehr weiter kämpfen, hat mit dem Leben abgeschlossen, seinen Lebensmut verloren und schätzt seine Verfassung und Situation realistisch ein. Auf einem an das steinige Ufer angespülten Treibholzstamm setzt er sich nieder und teilt den anderen mit, dass sie ohne ihn weiterziehen sollen. Die anderen Männer versuchen ihn zu überreden, nicht aufzugeben, akzeptieren aber letztlich seine Entscheidung. Ein paar meiner Meinung nach sehr spannende Sätze bringt er noch über die Lippen. Was wartet denn da vorn auf mich? Den ganzen Tag an einem Bohrloch sitzen, mich jeden Abend besaufen? Ist das mein Leben? Dann blickt er auf die idyllische Kulisse der Berge und sagt, ich habe das Gefühl, das ist alles für mich. Er hat erkannt, dass es im Leben mehr gibt als Arbeit, dem Geld hinterher zu rennen und zu konsumieren. Eine Erkenntnis, die ich einigen Menschen, die ich kenne und sehr schätze, wünschen würde. Otway und der zweite Mann lassen ihn zurück zum Sterben. Das sollte man respektieren, auch wenn einem das vielleicht schwer fallen sollte. Es ist die Entscheidung des Individuums und dieser ist ja schließlich bei klarem Verstand. In so einer Extremsituation gestalten sich Entscheidungen ohnehin anders als im normalen Leben. Man fällt sich nicht zur Last und für jeden ist es okay. Was will man mehr? Aus survival-psychischer Sicht eine geniale Stelle im Film, denn interessanterweise ist es in der Vergangenheit bei vielen Menschen in Überlebenssituationen so gewesen, dass diese, nachdem sie sich aufgegeben haben, tatsächlich verstorben sind. Woran das liegt, kann ich nur mutmaßen, jedoch ist unstrittig, dass man, wenn man sich im Kopf aufgibt, weniger lange überlebt. Und woher ich das weiß, fragt ihr euch bestimmt. Ganz einfach, ich war über mehrere Jahre hinweg permanent in einigen Archiven unterwegs und habe eine Menge Tatsachenberichte und Schilderungen von Überlebenden lesen können, in denen dieser Effekt immer wieder erwähnt und bestätigt wurde. Daher muss man daran glauben und hoffen, dass man es schafft. Es kommt dazu, dass Otways letzter Begleiter verstirbt, als er in den Fluten eines Flusses ertrinkt. Nun ist der Jäger allein unterwegs. An einer Lichtung legt Otway die zuvor den Toten abgenommenen Brieftaschen und auch seine eigene ab und bringt an ihnen einen Peilsender an. Etwas stimmt nicht und erst jetzt bemerkt er, dass er sich direkt bei der Wolfshöhle befindet. Er wird von Wölfen, welche die Männer schon seit Tagen seit dem Flugzeugabsturz verfolgen und töten, umzingelt, doch sie werden vom Leitwolf zurückgerufen. Der Jäger Otway bereitet sich für den finalen Kampf vor. Dann ist der Film zu Ende. Nach dem Abspann sieht man den atmenden Leitwolf am Boden liegen und den an diesen anlehnenden Hinterkopf von John Otway. Wie das Ganze indessen ausgegangen ist, bleibt offen. Fazit: Wenn man mal von den Wolfsszenen und einigen seltsamen Szenen absieht, ist der Film für mein Verständnis in Bezug auf die Überlebenstechniken relativ gut umgesetzt. Es wurde auf einige Details geachtet, was den Film überwiegend authentisch macht. Auch bei diesem Werk darf man nicht vergessen, dass es für die Darsteller und die Filmcrew harte körperliche Arbeit ist, an so einem Setting zu arbeiten. Der Film ist sehenswert für alle, die sich bewusster mit dem Thema Survival befassen. Ein Überflieger ist der Film aber dennoch meiner Meinung nach nicht. Hier gibt es im Survival-Genre bessere Umsetzungen. In der nächsten Podcast-Folge im neuen Jahr gibt es den Film The Way Back, der lange Weg im Survival-Check. In diesem Film geht es um die Flucht von ein paar Männern aus einem sibirischen Gulag. Natürlich in Starbesetzung mit Colin Farrell und Ed Harris. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Wir hören uns wieder im Jahr 2023, wenn ihr möchtet. Alles Gute bis dahin, euer Lars Konarek.